solchen Nationen. Und die Söhne Hams, Kusch und Misraim und Put und Kanaan, und die Söhne Kuschs, Seba und Havila und Sabta und Ragma und Sabtecha. Und die Söhne Ragmas, Saba und Dedan. Und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Shinar. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kelach und Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Und Misraim zeugte die Luditer und die Anamiter und die Lechabiter und die Naphtuhiter und die Patrusiter und die Kaschluhiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter. Und Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het und den Jebusiter und den Amoriter und den Girgashiter und den Heviter und den Arkititer und den Siniter. Und den Arvaditer und den Zemariter und den Hamatiter. Später haben sich die Sippen der Kanaaniter zerstreut. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon nach Gera hin bis nach Gaza, nach Sodom und Gomorra und Adma und Seboim bis nach Lesha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Und dem Sem, dem Vater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Jafets, das muss ich nachher korrigieren, dem älteren Bruder Jafets, auch ihm wurden Söhne geboren. Die Söhne Sems, Elam und Assur und Arpachshad und Lut und Aram. Und die Söhne Arams, Us und Hul und Gete und Masch. Und Arpachshad zeugte Schelach, und Schelach zeugte Eber. Und dem Eber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt, und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almodad und Schelef und Hazarmavet und Jerach und Hadoram und Ushal und Dikla und Obal und Abimael und Zaba und Ophir und Havila und Jobab. Diese alle waren Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze sind von Mesha bis nach Sepha hin, bis an das Gebirge des Ostens. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Geschlechterfolge, in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Soweit Gottes Wort. Am vergangenen Sonntag hat Martin über die schöne neue Welt gesprochen. Die schöne neue Welt, mit der Noah und seine Söhne und ihre Familien nach der Flut in ein neues Leben starten sollten. Und er hat darüber gesprochen, dass daraus leider nichts geworden ist, weil das alte, das eigenwillige Herz des Menschen bei der Flut nicht mitertränkt wurde. Schauen wir uns einmal an, wie Gott das in der Völkertafel, die wir heute in Kapitel 10 betrachten, zum Ausdruck bringt. Wir haben so etwas schon einmal gemacht, ihr erinnert euch sicher, als es um die Geschlechter vor der Flut ging. Zu diesem Zweck habe ich euch ein doppelseitiges Blatt austeilen lassen, damit ihr auch später zu Hause die Möglichkeit habt, das, was ihr heute hier hört, noch einmal nachzuvollziehen. Ich hoffe, jeder hat eins bekommen, ansonsten drucken wir einfach ein paar nach. Auf der Vorderseite dieses Blattes findet ihr ein sogenanntes Glossar. Ein Glossar ist ein schwieriges Wort, eine Begriffsbestimmungsliste. Ich habe doch die Namen, die im Kapitel 10 Verwendung finden, einfach einmal wörtlich übersetzt. Wenn ihr euch diese Liste anschaut, werdet ihr feststellen, dass zahlreiche Namen einen sehr bedenklichen Inhalt tragen. Teilweise kriegerisch oder gierig, teilweise voller Hochmut. Nur 2 der insgesamt 94 Namen in diesem Kapitel sind Begriffe zur Ehre Gottes. Elisha oder Elisa und Abimael, also Gottes Heil und Gott mein Vater. Das sind nicht ganz 2%. Das muss einen sehr traurig stimmen, selbst wenn man bedenkt, dass das Verhältnis von wiedergeborenen Christen und nicht wirklich Gläubigen in Deutschland noch viel schlechter ist. 0,5% der Bevölkerung. Es wurde also wirklich nichts aus der schönen neuen Welt. Auf der Rückseite eures Blattes habe ich einmal im biblischen Text von Kapitel 10 die dort aufgeführten Namen durch ihre deutschen Entsprechungen ersetzt, in Rot. Das macht die ganze Katastrophe offenbar und zeigt überdeutlich, wie die Abkehr von Gott von Generation zu Generation fortschreitet. Ich empfehle euch sehr, euch diese Texte zu Hause einmal durchzulesen, etwas genauer anzuschauen, denn das wird euch einen ganz neuen Eindruck von der Gesellschaft nach der Flut vermitteln und dabei an das erinnern, was wir schon bei den Generationen vor der Flut festgestellt haben. Der Mensch ist und bleibt unverbesserlich. Jeder Fall wird aus einer Versuchung geboren. In der Schöpfung Gottes gibt es aber keinen Boden, auf dem der Mensch nicht versucht werden könnte. Auch eine durchs Gericht gereinigte Erde kann zu einem Versuchungsboden für den erlösten Menschen werden. Der Fürst der Finsternis fällt in der oberen Welt des Lichtes. Adam verliert seine Unschuld im Paradies. Kain erschlägt seinen Bruder am Altar. Saul verliert Krone und Königsmantel beim Opfer. Jesus wird vom Teufel versucht auf der Zinne des Tempels in Jerusalem. Ananias und Sapphira erleben ihren Fall auf dem Weg, auf dem andere ihre Hingabe an Gott bewiesen haben. Jede Gabe in der Schöpfung Gottes kann dem Menschen zur Versuchung werden. Auch die Allerhöchste. Entweder dient sie ihm oder sie verführt ihn. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Israel ist an seinen Heiligtümern zugrunde gegangen. Und zwar, als es in diesen Heiligtümern erst suchte, was ganz allein in Gott zu finden ist. Da wurden sie dem Volk zum Anstoß des Verderbens. So fiel auch Noah durch Berauschung an der Frucht seiner Hände. Sein Sohn Ham fiel, indem er sich der Niederlage seines Vaters, seines Nächsten, ergötzte. Hams Nachkomme Nimrod fiel, als er seine geistige Überlegenheit zu einem Machtmittel missbrauchte, mit dem er seine Brüder knechtete. Und Babel fiel, als es in dem Versuch der Verewigung seines Namens eine Garantie für seine Zukunft suchte. Wie kann also nach alledem aus einer Erde werden, die durch Gericht gereinigt, auf allen Gebieten auf den Dienst eines gerechten Noah wartete? Was uns in göttlicher Beleuchtung darüber berichtet wird, gibt uns eine niederschmetternde Antwort, wie wir bereits gesehen haben. Es bleibt nicht Licht in der menschlichen Geschichte, wie Noahs Leben bis dahin Licht gewesen war. Es wurde immer dunkler in der Welt, und zwar bis die ganze Entwicklung aufs Neue in jener urchaldäischen Nacht endete, aus der es für die große Zukunft nur eine Rettung gab. Nämlich, dass Abraham auf Gottes Berufung hin wieder ein Fremdling wurde auf Erden. Der nichts Geringeres als der neuerliche Fall ist die Antwort der Geschichte auf unsere Frage. Noah fiel, Ham fiel, Nimrod fiel, Babel fiel, und sie verloren mit ihrem Fall die ihnen vorbehaltene Weltmission und Zukunft. Doch diese dunklen Kapitel sollen uns in späteren Predigten beschäftigen. Jetzt und hier geht es um die Söhne Noahs und ihre Nachkommen. Die Namen der drei Stammväter der neuen Menschheit verraten Charakterzüge ihrer Träger, die von ihren Nachkommen später nie verleugnet werden konnten. Wir haben bereits in früheren Predigten darüber gesprochen, dass Noah verhältnismäßig spät eine Familie gründete. Ich glaube, den Grund hierfür darin zu sehen, dass er sich vor der sittlichen Verwüstung seiner Zeit fürchtete, der Zeit vor der Flut. Was ist wohl schwieriger? In einer Zeit allgemeinen sittlichen Verfalls mit einer ganzen Familie moralisch gesund zu bleiben oder alleine in einer unredlichen Zeit redlich zu sein? Ich meine aus der eigenen Erfahrung das Erstere. Und ich selbst bin darin gescheitert. Noah war in seiner ganzen inneren Lebensrichtung auf Gott eingestellt. Das kann man verstehen, dass er erst spät eine ihm innerlich geistesverwandte Seele unter den Töchtern des sethitischen Geschlechtes fand. Als ihm dann von seiner Frau drei Söhne geboren wurden, nannte er sie Sem, Ham und Japhet. Bereits diese drei Namen deuten an, dass die menschliche Entwicklung durch ihre Stammväter in drei verschiedenen Richtungen verlaufen würde. Aber Gott zeigt uns die Söhne Noahs und ihre Nachkommen nicht in dieser Reihenfolge, aus dem letzten Vers von Kapitel 5, wo er sie nach ihrer Stellung aufführt. Hier zeigt er uns vielmehr zuerst den erstgeborenen Japhet, sodann den Jüngsten, den zuerst gefallenen Ham, und schließlich den für die spätere Entwicklung der Heilsgeschichte wichtigsten, Sem, das sogenannte Sandwich-Kind. Betrachten wir also zuerst Japhet. Die Grundbedeutung der Wortwurzel lautet offenstehen, weit ausbreiten. Und sie hat Verwandtschaft mit dem Begriff des Schönen. Im Segen Noahs haben wir gesehen, wie er Japhet die Verheißung gab, dass Gott ihm die Gemüter öffnen und ihm Einfluss auf die Herzen der anderen gewähren würde. Der Charakter von Japhets Wesen ist Offenheit. Mit der Offenheit ist aber leider auch etwas anderes verbunden. Dadurch ist Japhet der leicht zu Überredende, der leicht zu Täuschende. Diese Offenheit und Empfänglichkeit führte Japhets Geschlechter immer zu einem aktiven Leben. Heute steht Japhet in seinen Nachkommen und Nationen als der mächtigste Träger der Geschichte da, der auch Sems höchste Güter, allerdings nur formell, in sich aufgenommen hat. Denn die großen europäischen Kulturvölker aus den Ländern Japhets bekennen sich vordergründig alle zu dem Gott Sems und haben ihm unzählige Tempel und Altäre gebaut. Ganz anders die Nachfahren Hams. Es waren in den früheren antiken Zeiten sehr oft die Geschlechter Hams, die den größten Lärm in der alten Weltgeschichte gemacht haben. Sie waren es, die sich immer wieder ganz auf das Sinnliche einstellten und daher vielfach mit roher Gewalt und sinnlicher Genusssucht über die Bühne der Geschichte zogen. Japhet hingegen pflegte bei aller Rohheit seiner Sitten doch höhere Ideale und stand offen für das Licht in den Hütten Sems. Hams Geschlechter aber sind an ihren eigenen Sünden so völlig zugrunde gegangen, dass sie in der gegenwärtigen Weltgeschichte keinen wesentlichen Faktor mehr bilden. Demgegenüber sind die beiden anderen Stämme Noahs, der Japhetitische im Griechentum, der Semitische im Judentum, die eigentlichen Bildner und Lehrmeister aller europäischen Nationen geworden. Dennoch, was Noahs Söhne als natürliches Erbe in die Zukunft abgegeben haben, konnte unter Gottes tragender Geduld eine neue Menschheitsgeschichte schaffen. Aber den Geist der Erlösung, in dem Noah lebte, haben sie den kommenden Geschlechtern nicht vererben können. Deshalb erlebte auch die neue Welt in ihrer vom eigenen Geist getragenen Entwicklung immer wieder Gericht um Gericht. Sie fand nur insoweit Erlösung, als man wie Noah Gnade fand vor Gott. Denn Heilsgeschichte wird ja nicht auf natürlichem Weg fortgepflanzt. Gott hat keine Enkel, Gott hat Kinder. Sondern sie muss von Geschlecht zu Geschlecht, von Person zu Person aufs Neue als eine Gottestat erlebt werden. Schon Noahs Söhne waren nicht mehr das, was ihr Vater in seiner Hingabe an Gott gewesen war. Deshalb wurde schon bald in folgenden Geschlechtern jene Welt wieder sichtbar, deren Geistesrichtung aufs Neue zum Gericht führte. Die Gerichtskatastrophen konnten die satanischen Entwicklungen in der Geschichte zwar immer wieder zeitlich hemmen, sie waren aber außerstande, die wiedergöttliche Geistesrichtung selbst zu vernichten. Das ist die erschütternde Tatsache, die uns die Entwicklungsgeschichte der Geschlechter Noahs verkündet. Einst war Noah einem ganzen Zeitalter gegenüber stark gewesen. So stark, dass er überwinden konnte, dass sich dieses Zeitalter an den großen Kulturschöpfungen seines eigenen Geistes berauschte. Aber derselbe Noah fiel, als er auf der aus dem Gericht neu erstandenen Erde seinen Weinstock ziehen durfte. In seinem ganzen Leben hatte er zwar die Dinge gerichtet, die seinen Zeitgenossen zum Gericht gereichten, aber sein Fall machte offenbar, dass er als erlöster Mensch, wenn auch in feinerer Form, zu denselben Sünden fähig war. Vielleicht darf man in diesem Zusammenhang ja sogar allgemein eine große Wahrheit feststellen, nämlich dass bisher in der Heilsgeschichte der erlöste Mensch am ehesten fiel, indem er sich an den Segnungen jenes neuen Bodens berauschte, auf den er sich durch eine Gottestat verpflanzt sah. Jeder Rausch bewirkt in der Regel zunächst ein unnatürliches Glücksgefühl, führt vielfach zu einer unnatürlichen Vertrauensseligkeit, weckt meistens ein unnatürliches Kraftbewusstsein und offenbart eine völlig unnatürliche Unternehmungslust. Dieselben Erscheinungen sind aber auch charakteristisch für den Rausch eines erlösten Menschen. Sobald Erlöste sich an den Gaben zu berauschen beginnen, die sie besitzen, an dem Weinstock, den sie ziehen, an den Opfern, die sie darbringen, an der Stellung, die sie einnehmen, an dem Status, den sie verkörpern, so äußert sich auch ihre Berauschung in der Regel in einem völlig unnatürlichen Glücksgefühl. Selbstverständlich freute sich ein Mann wie Noah, wenn er seine Traube reifen sah. Jede einzelne Frucht war ihm doch ein Zeugnis für den Segen, der für ihn auf der neuen Erde lag. Gott hatte ihm ja alles gegeben, um ihm und seinen Nachkommen zu dienen. Es gibt ein berechtigtes, ja heiliges Glücksgefühl, wenn Erlöste sich vom Herrn begnadigt oder gebraucht sehen. Solange sie dabei nüchtern bleiben, wird ihre Freude nie die Grenzen überschreiten, in der sich jede Freude im Herrn bewegt. Denn jedes Erleben Gottes auf irgendeinem Gebiet führt zu einer wunderbar tiefen Freude im Heiligen Geist, wie keine Welt sie zu geben vermag. Aber so tief die Freude des Herzens im Heiligen Geist auch geht, sie macht den Menschen in seinem ganzen Wesen nie unnatürlich. Wer das Leben geheiligter Gottesknechte studiert hat, wird dabei herausgefunden haben, wie gerade diese in ihrem ganzen Leben geheiligter, aber niemals unnatürlicher werden. Es kann aber auch im Leben des Erlösten ein unnatürliches Glücksgefühl geben. Dieses beginnt immer mit einem Rausch. Als sich Israel an seiner Freude über die erlebte Errettung aus schmachvollster Sklaverei berauschte, schuf er sich selbst einen Festtag des Herrn und tanzte ums goldene Kalb. Als David sich an dem Erfolg seiner Regierung berauschte, ließ er Israel zählen und schuf jenes Machtgelüst, das sein Volk später in den Untergang führte. Auch so manche dunkle Seite der Geschichte der christlichen Kirche, von ihren ersten Anfängen bis in unsere Gegenwart hinein, bekundet, dass Übergeistlichkeit eines Tages in Sinnlichkeit endete. Denn Übergeistlichkeit ist ein unnatürliches Glücksgefühl berauschter Seelen. Sie währt immer nur so lange, bis der Rausch vorüber ist und hat vielfach eine äußerst qualvolle Ernüchterung zur Folge. Dem unnatürlichen Glücksgefühl schließt sich vielfach eine unnatürliche Vertrauensseligkeit an. Wie oft ist die Gemeinschaft der Heiligen zu Fall gekommen durch den Rausch über die Gemeinschaft der Heiligen? Die Offenheit, die Liebenswürdigkeit wuchsen über jedes dem Heiligen Geist eigene Maß hinaus und verloren sich in Unnatürlichkeit und gegenseitiger Bewunderung. Mit diesen Erscheinungen ist auch ein unnatürliches Hochgefühl von Kraft aufs Allerengste verbunden. Wenn man Trunkene aufmerksam beobachtet, dann stellt man fest, dass sie jedes Maß der nackten Wirklichkeit in ihrem Urteil verloren haben. Ihr Enthusiasmus kennt keine Grenzen. Ihre Zuversicht kann Berge versetzen. Sie kennen keine Gefahr mehr. So lebt man in Illusionen und verleugnet die Wirklichkeit. Wie oft war im Lager Israels der Enthusiasmus des Volkes weitaus größer als seine Kraft? Als Israel in den Tagen des Hohepriesters Eli bei Eben-Ezer den Philistern gegenüberstand, da geriet das Volk bei der Ankunft der Bundeslade in ein derartiges Jauchzen und Jubeln, dass selbst die Philister darüber erschrocken waren. Der Kampf endete jedoch mit einer so schweren Niederlage, dass die Bundeslade von den Feinden erbeutet wurde und fortan Israels Allerheiligstes, den Tempel Dagons, schmückte. Es gibt eine Kraft des Glaubens, die der Illusion zwar sehr ähnlich sein kann, die aber in ihrem innersten Wesen um Universen von ihr verschieden ist. Das ist die Kraft, die nur auf der Basis eines erlebten Gottesauftrags zu handeln wagt und daher die Welt überwindet. Dieser weltüberwindende Glaube hat aber nichts mit unnatürlicher Begeisterung zu tun. Der Enthusiasmus ist vielmehr in diesem Fall ein sicheres Barometer, das der unmittelbar bevorstehenden Umschwung der inneren Seelenstimmung ankündigt. Jenes Volk, das einst den Herrn der Welt mit Palmzweigen begrüßte, rief einige Tage später: Kreuzige, kreuzige ihn. Deshalb erwartet der Herr von seinen Nachfolgern nie Begeisterung, sondern eine nüchterne Willenshingabe, an sein Leben und seine Wahrheit. Aufs Engste verwandt mit dem unnatürlichen Kraftgefühl ist auch die ganz und gar unnatürliche Unternehmungslust. Wer seine Kraft überschätzt und das richtige Maß für die Wirklichkeit verloren hat, der schreitet zu Unternehmungen, die er niemals meistern kann. Wie oft sind Knechte Gottes gerade an dieser Klippe in ihrem Dienst gescheitert? Es gibt Grenzen, auch in der Arbeit am Reich Gottes, die kein Knecht Gottes überschreiten darf, wenn bleibende Frucht aus seinem Dienen hervorgehen soll. Petrus konnte erst von seinem Selbstbewusstsein gelöst werden, nachdem er den Herrn dreimal verleugnet hatte. Aber der Herr selbst überwacht solche Sichtungsstunden für seine Jünger, damit ihr Glaube nicht aufhöre. Was er erreichen will, ist die Trennung des Weizens von der Spreu. Erlöste sollen erlöster werden von dem, was sie unbewusst aus der alten Welt in die neue mit hinübergerettet haben. Denn sie sind für die Freiheit des Geistes berufen und nicht für die Knechtschaft des Fleisches. Diese würde sie zum Tode führen, während ihnen jene Leben und Zukunft bringt. Ich habe mir gedacht, dass es wenig Sinn hat, euch nach dem Text der Heiligen Schrift noch einmal alle die Namen vorzulesen, ihre Bedeutung anzugeben und euch mit alledem fürchterlich zu ermüden. Deshalb habe ich euch das Blatt mit dem Glossar und dem übertragenen Text gegeben. Dennoch gibt es zwei Themen, die wir zum Kapitel 10 noch ausführlicher besprechen müssen. Das erste Thema ist Nimrod, seine Prinzipien und sein Fall. Das zweite ist die Verteilung der Nachkommenschaft Noahs auf der Erde. In Nimrod, der Name bedeutet Empörung, lernen wir nun eine dritte Form des Falls kennen, die von den Nachkommen eines geretteten Geschlechts kommen kann. Nimrod fiel, indem er seine Gabe zur Knechtung seiner Brüder missbrauchte. Bisher waren Noahs Söhne nichts anderes als die Stammväter von Völkern gewesen, die sich über die Erde verbreiteten, die ihre Felder bebauten, die Schätze der Erde hoben. In Nimrod, dem Enkel Hams, wurde eine ganz neue Potenz in die Entwicklung dieser Völker hineingetragen. Nimrod fing an, ein Held zu sein auf Erden. Er atmete den Geist Kains und Lamechs. Er erhob das Heldentum zu einem besonderen Beruf und fand in ihm den eigentlichen Zweck seines Lebens, seine Bestimmung. Es ist nun überaus bezeichnend, dass Nimrod der Enkel Hams war, der sich an dem Fall seines Vaters ergötzen konnte. Ham wusste nichts von dem Geist jenes Priestertums, das die Schuld des Nächsten in zudeckender Liebe trägt und dem Gefallenen zu helfen versucht. Sein Enkel Nimrod ging nun dazu über, durch Klugheit und Kraft seine Umgebung zu überwältigen. Denn das hebräische Wort Zayid, das hier für Held oder Gewaltiger steht, drückt eine Überwältigung des anderen durch körperliche Kraft aus, sodass der hinfort nicht mehr aufkommen kann. Wir haben bereits gesehen, wie jede Gabe uns entweder segnet oder verführt. Sie segnet uns, wenn wir durch sie andere segnen. Sie verführt uns, sobald uns ihre Stärke zu irgendeiner Beraubung des Schwächeren führt. An und für sich kann jede Gabe wert und heilig sein. Es lag nichts Böses darin, dass Nimrod mehr Intelligenz und mehr Kraft besaß als alle anderen. Klares Urteil kann denen zu einer richtigen Orientierung dienen, die sich selbst in den Wechselfällen des Lebens nicht zurechtfinden können. Es kann aber auch eine selbstsüchtige Klugheit werden, die alles nur zum eigenen Vorteil berechnet. Stärke kann unter Menschen und Völkern helfen, Recht und Gerechtigkeit zu vertreten und zu pflegen, Schwäche zu stützen und zu heben. Aber sie kann auch hart und seelenlos werden und in skrupelloser Ungerechtigkeit knechten und berauben, was sich ihr gegenüber als schwächer erweist. Reichtum kann zum Schöpfer unendlicher Wohltaten werden, zum Tröster vieler Leidenden und zum Baumaterial einer gesunden Kultur- und Wirtschaftsentwicklung. Er kann aber auch die Herzen verhärten, die Armen versklaven, die Selbstsucht adeln und die Wollust pflegen. Um das zu verdeutlichen, ein Reicher schaut sehr oft und sehr viel auf sein gehortetes Silber. Vorher hat er immer aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie es den anderen ging, hat dem einen geholfen, einem zweiten, einem dritten. Aber jetzt schaut er immer auf sein Silber. Das heißt, wenn er aus dem Fenster schaut, sieht er dahinter das Silber. Und was sieht man, wenn man Silber hinter einem Spiegel hat? Hinter einem Fenster hat einen Spiegel. Er sieht nur noch sich selbst. Das Entscheidende bei jeder Gabe ist daher die Gesinnung, in deren Dienst sie steht. Unter der Herrschaft einer göttlichen Gesinnung hebt und trägt, segnet und tröstet, adelt und bereichert sie. Im Dienst menschlicher Selbstsucht jedoch schwächt und beraubt, erniedrigt und knechtet sie alles, über das sie Einfluss gewinnen kann. Welche Herzensgesinnung von Nimrods Vätern gepflegt wurde, haben wir bereits bei Ham angedeutet. Es war daher nur die natürliche Folge, dass da, wo das sittliche Gewissen verloren gegangen war, mit der Zeit auch die soziale Freiheit schwand. Dass im Leben Nimrods aber nicht das Sittliche, sondern die rücksichtslose Selbstsucht bestimmend würde, geht klar aus dem hervor, was uns weiter von ihm berichtet wird. Es heißt von ihm, Hoyohu Sayet Gibor Libne Yahweh. Das heißt, er war ein verschlagener, hinterlistiger Held vor Jahwe. Das hebräische Wort Gibor, das ich hier mit verschlagen, hinterlistig übersetzt habe, ist dasselbe, das auch für die Tätigkeit des Jagens verwendet werden kann. Zumeist wird es aber in einem übertragenen Sinn zur Bezeichnung einer Menschenjagd gebraucht. Diese ausgesprochenen Charakterzüge werden bei Nimrod sichtbar. Bei ihm verband sich Gewalt mit List. Und so wurde er ein verschlagener, ein hinterlistiger Held, der seine Umgebung durch seine verhüllten Pläne zu Ideen und Ideen zu fangen verstand. Seine Gabe, die Überlegenheit und sein Heldentum wurden entweiht durch seine Hinterlist. In Nimrod griff daher wieder jener unheilvolle Gewaltherrschaft Raum, die sich seitdem in der Entwicklungsgeschichte der Völker je öfter je mehr zu behaupten verstand. Sie führte zu jener Tyrannenherrschaft, unter deren Joch die Zeitgenossen verelendeten und verbluteten. Kein Menschenleben war zu teuer, kein Opfer eines Volkes zu groß, wenn es galt, die Ehr- und Herrschsucht, den Luxus und die Brutalität einer gekrönten Nimrod-Seele zu befriedigen. Im Text steht jedoch in Verbindung mit Nimrods Heldentum zweimal vor dem Herrn. Es scheint ganz unverständlich, wie man bei der Geistesrichtung und Herzenshaltung eines Nimrod dazu kommen kann, seine Handlungen als vor dem Angesicht des Herrn geschehen zu bezeichnen. Denn diese Worte werden in den alttestamentlichen Schriften immer nur da verwendet, wo es sich beim Menschen um bewusste Erfüllung des ihm geoffenbarten göttlichen Willens handelt. Niemals drücken sie eine Gesinnung oder Handlung aus, die gegen Gottes Willen und Pläne waren. Es wird also daher auch hier, dass vor dem Herrn nichts anderes als im Namen Gottes in scheinbar ganz frommer, Gott wohlgefälliger Weise bedeuten. Aber gerade darin, dass Nimrod nach außen hin seinen Handlungen den Anschein der Gottseligkeit zu geben verstand, gipfelte das Verführerische dieser Erscheinung. Denn der Gottesbegriff, der sich in dem Namen Jahwe verkörperte, war noch lange nicht aus dem Gedächtnis der sich damals entwickelnden neuen Völker verschwunden. Das Flutereignis war zu groß, seine Gerichtssprache zu gewaltig und die Rettung der Väter zu wunderbar gewesen, als dass man das alles in einigen Generationen ganz und gar hätte vergessen können. Wer jedoch mit offenen Augen durchs Leben geht, der weiß, wie leicht zwar die Sprache und die Anschauungswelt großer Zeiten, die den Vätern zum Heil mitwirkten, in den späteren Generationen äußerlich fortgepflegt werden konnten. Ohne aber, dass diese auch den Geist ihrer Väter geatmet hätten. Wir stehen hier an der Wiege jenes menschlichen Königtums, dessen Träger sich mit dem Schein des Göttlichen umhüllen, der Geist des Göttlichen aber niemals geatmet wurde. Wohl gab es auch in Sems Hütten und in den christlichen Zeitaltern unter Japhets Völkern Fürsten und Könige, die trotz Zepter und Krone weder Nimrods Mantel noch Nimrods Schwert anlegten, sondern nichts weiter sein wollten als Diener ihres Volkes im Auftrag Gottes. Aus der Gesinnung Nimrods konnte jedoch immer nur ein Babel entstehen. In seinem Königtum liegen daher die ersten Anfänge zu jener geschichtlichen Weltstadt Babel, die durch die Jahrtausende menschlicher Entwicklung hindurch der Typus widergöttlicher Prinzipien geworden ist. In Nimrods selbstsüchtiger Seele wurden die Inspirationen zu der antigöttlichen Weltherrschaft geboren, die im Antichristen und in seiner Weltmacht ihre letzte Vollendung und ihr Gericht finden werden. Denn Gott ist unser Richter, Gott ist unser Gesetzgeber, Gott ist unser König, der wird uns helfen. Wenden wir uns abschließend noch der Verteilung der in Kapitel 10 genannten Völker zu, damit wir einen Überblick über die historische Situation bekommen und die folgenden Ereignisse nach Genesis 10 richtig einordnen können. Der einleitende Vers der Völkertafel knüpft direkt an das Vorhergehende an. Der hebräische Begriff Toledot, also Stammbaum, muss seinem erweiterten Sinn nach verstanden werden. Es geht nicht um eine Geschlechterfolge von Vater zum Sohn, sondern um die Darstellung der Verbreitung der Nationen auf der Erde. Dementsprechend sind die Begriffe Vater, Sohn sowie das Verb Zeugen im übertragenen Sinn zu verstehen, wie das auch sonst im Alten Testament immer möglich ist. So kann beispielsweise Schobal auch Vater von Kirjat Jearim genannt werden, wie wir es in 1. Chronik 2, Vers 50 finden, oder Salma, der Vater von Bethlehem. Die in der Völkertafel aufgeführten Namen sind demnach nicht in jedem Fall die Namen direkter Söhne. Sie können durchaus auch Städte sowie Sippen- und Völkernamen sein. Der älteste Sohn Noahs war Japhet, der zweite Sem und der jüngste Ham. Die Geburtsfolge ist aber nicht die Reihenfolge, nach der die Ausbreitung der Völker berichtet wird. Auch nicht die sonst übliche Formel Sem, Ham und Japhet. Die Völkertafel schildert zunächst die Nachkommen des ältesten Sohnes, dann die des jüngsten und endet mit der Geschichte der auf Sem zurückgehenden Völker. Das soll aber keineswegs heißen, dass zunächst Neben- oder Fluchlinien beiseite geschafft werden sollten. Die Völkertafel soll vielmehr die ganze komplexe Wirklichkeit darstellen, in der sich Israel als Schöpfung Gottes vorfand. Sem steht nur deshalb am Ende der Aufzählung, weil in dem Augenblick, in dem die Urgeschichte in die Heilsgeschichte einmündet, die zentrale Stellung einnimmt. Die Namen der Völker und Nationen findet sich in der Bibel hauptsächlich in Texten über die Endgeschichte der Welt und der Menschheit. Dabei fällt auf, wie vor allem anderen der Prophet Hesekiel die in der Urzeit bekannten Namen vertraut sind. Er berichtet sogar Einzelheiten, die er in der Urgeschichte nicht erwähnt findet, und kennt Namen, die in der Völkertafel nicht genannt sind. Unter den 14 Völkern, die auf Jafet zurückgehen, können längst nicht alle mit Sicherheit identifiziert werden. Dennoch darf man davon ausgehen, dass das Land, in dem sie leben, von Israel aus gesehen im Norden liegt. Die Zahl 14 ist hier deutlich als Symbolzahl zu erkennen. Mit der Erwähnung von 2x7 Völkern soll die Vollständigkeit der Nachkommen Jafets festgestellt werden. Vollständigkeit bedeutet aber nicht restlose namentliche Aufzählung. Die Namen vieler kleiner Völker unter den Nachkommen Jafets werden beispielsweise in Vers 5 mit dem Hinweis zusammengefasst: Von diesen zweigten sich die Inseln der Völker ab. Die namentlich nicht genannten Zweiglinien sind zum einen die Bewohner der Inseln im Mittelmeer, zum anderen vielfach auch Völkerschaften, die an das Mittelmeer im Westen und im Norden angrenzen. Folgende 14 Völker werden genannt. Gomer ist vielleicht das Volk der Kimmerer in Kleinasien. Magog ist vielleicht das kleinasiatische Lydien. Es steht auch als Symbol für die Heidenvölker, die sich gegen das Volk Gottes verbünden. Madai könnte Medien bedeuten. Javan sind die ionischen Griechen des griechischen Festlands und Kleinasiens. Tubal und Meschech sind kleinasiatische Völkerschaften am Schwarzen Meer. Tiras ist möglicherweise das Ahnvolk der Etrusker. Aschkenas sind die Skythen am Nordufer des Schwarzen Meeres. Rifat ist als Volk nicht identifizierbar. Togarma ist ein Volk im Norden Obermesopotamiens. Und Elisha sind vermutlich die Bewohner der Insel Zypern. Tarsisch oder Tarsis wird als Volk an der Westküste Spaniens genannt. Kittim ist eine Bezeichnung für seefahrende Völker. Dodanim oder Rodanim sind die Bewohner der Insel Rhodos. Unter den 30 Völkern, die Hams Nachkommenschaft bezeichnen, können auch nicht alle mit Sicherheit identifiziert werden. Dennoch darf man davon ausgehen, dass die meisten Länder, in denen sie leben, von Israel aus gesehen im Süden liegen. Kusch bezeichnet mehrere Völkerschaften mit schwarzer Hautfarbe in Südwestarabien, Nubien und Ägypten. Misraim ist Ägypten. Put ist vermutlich der Maghreb Nordafrikas. Kanaan bezeichnet die Gesamtheit der Völker in diesem Landstrich. Seba ist ein Land und Volk südlich von Ägypten. Havilah sind die ismaelischen Nomaden, zum Beispiel die Amalekiter. Sabta und Sabtesha sind nicht identifizierbar. Ragma ist ein Volk in Südostarabien, eventuell im Oman. Dedan sind Karawanennomaden in der großen arabischen Wüste. Luditer sind ein Volk an der afrikanischen Küste des Roten Meeres. Anamiter sind ein Volk in Ägypten. Lehabiter, ein Volk in Libyen. Naftuhiter sind die Bewohner des Nildeltas. Patrositer, ein Volk in Oberägypten. Kasluhiter wohnen an der Mittelmeerküste zwischen Ägypten und Kanaan. Kaftoriter sind die Bewohner der Insel Kreta. Sidon ist eine Stadtbevölkerung in Kanaan. Het bezeichnet das Volk der Hethiter. Jebusiter leben in der Umgebung Jerusalems. Amoriter sind ein Volk in Zentralkanaan. Gilgaschiter sind vermutlich ein Volksstamm in Kleinasien. Heviter sind die vorisraelitische Bevölkerung des Westjordanlandes. Arkiter und Siniter sind Völker an der phönizischen Küste. Arvaditer und Zemariter sind Völker an der kanaanäischen Küste. Hamatiter sind Bewohner der Stadt Hamat. Bevor die Nachkommenschaft Sems im Einzelnen aufgezählt wird, stellt die Völkertafel fest, Sem ist der Vater aller Hebräer. Der Name Eber steht auch für die Gesamtheit aller semitischen Völker, zu denen auch Israel, das von Gott erwählte Volk, gehört. Abraham ist ein Hebräer und Jahwe ist der Gott der Hebräer. Hebräer werden die Israeliten im Unterschied zu den Ägyptern, zu den Philistern und überhaupt zu Fremden genannt. Das vielsagende Bekenntnis des flüchtenden Jona lautet: Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe. Jona 1,9. Die Nachkommenschaft Sems wird in einer Reihe von 26 Namen dargestellt. Von Elam bis Peleg sind es 12 Namen. Die mit Joktan beginnenden arabischen Stämme und Völkerschaften sind 14, also wie bei Jafet 2×7, eine Vollzahl. Auch die Nachfahren Sems können nicht alle mit Sicherheit identifiziert werden. Dennoch darf man davon ausgehen, dass die meisten Länder, in denen sie leben, von der Mittelmeerküste aus gesehen im Osten liegen. Elam ist ein Land östlich von Untermesopotamien. Assur, ein Land in der Euphratebene. Arpachshad ist ein Land gegenüber Elam auf der anderen Seite des Zusammenflusses von Euphrat und Tigris. Lut ist ein Volk am oberen Tigris. Aram ist der Urvater der Aramäer, deren Sprache zum Beispiel auch unser Herr Jesus gesprochen hat. Us, Hut, Geter, Masch und Schelach sind nicht mehr identifizierbare Völker. Eber bezeichnet als Urvater aller Hebräer in und außerhalb Israels. Für Peleg als Personenname spricht die seinem Namen beigegebene Bemerkung: Denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt. Denn Peleg heißt Teilung. Der Begriff Erde kann in diesem Zusammenhang auch Erdbevölkerung oder Menschheit bedeuten. Näheres über die Teilung der Menschheit kann in diesem Zusammenhang biblisch nicht gesagt werden, da die Heilige Schrift hierzu keine weiteren Angaben macht. Bleiben noch Joktan, Almodad, Schelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Sheba, Ophir, Havilah und Jobab. Sie alle bezeichnen Völker, die samt und sonders auf der arabischen Halbinsel ihren Wohnsitz haben. Auffällig ist, dass Joktan und seine 13 Söhne in der Völkertafel mit bei deren Wiederholung in 1. Chronik 1 genannt werden. Eine Ausnahme bilden nur die Länder Ophir und Havilah, weil dort Gold und Edelsteine gefunden werden. Ich komme zum Schluss. Das große Ziel der Völkertafel ist die Feststellung, alle Völker sind desselben Geschlechts, derselben Würde und derselben Bestimmung. Sie sind untereinander Brüder und Verwandte. Das speziell Menschliche liegt nie in einem Volk allein, sondern in allen Völkern. Ein Volk darf dem anderen das Menschsein nicht absprechen. Disqualifizierende Begriffe wie Barbaren, Wilde, Heiden und Ausländer, aber auch jede Art von Rassismus oder Antisemitismus sind für den, der die Botschaft der Völkertafel versteht, völlig unbrauchbar. Die Geschichte der Menschheit und ihre Verzweigung in Völker und Nationen ist eine Folge des Segens, den Gott seinem Geschöpf, dem Menschen, verliehen hat. In seiner berühmten Rede auf dem Areopag in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 26, knüpft Paulus an die Völkertafel an, wenn er sagt: Gott hat von einem Menschen alle Völker abstammen und sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat im Voraus ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Lasst uns dessen immer bewusst sein. Amen.